Ihr hört Take 5, unseren musikalischen Jahresrückblick auf Köln Campus. Mir zugeschaltet ist gerade jemand, den ich noch nie getroffen habe und trotzdem würde ich behaupten, er hat irgendwie meine Kindheit geprägt und mir Dinge beigebracht. Bevor die Spannung nicht mehr zu ertragen ist, löse ich auf. Ralf Kaspers ist mein Gast. Hey Ralf.
Hallo.
Du kannst leider nicht bei uns live im Studio sein, weil du gerade in Corona-Quarantäne bist.
Ja, so ätzend.
Ja, schön, dass es zumindest so klappt. Tut uns sehr leid, dass du nicht vorbeikommen konntest.
Vielleicht huste ich ab und zu ein bisschen Rotz hoch.
Ja, dann ist es wenigstens authentisch. Ist doch genau. Auch was. Immer das Positive drin sehen. Du bist auch nicht zum ersten Mal bei Take 5. Ich habe recherchiert, du warst 2014 schon mal dabei.
Das stimmt. Weißt du, welche Songs ich damals gespielt habe?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass du schockiert darüber warst, dass du danach als Emo abgestempelt wurdest.
Oh ja, fürchterlich. Ich weiß.
Woran lag's?
Wahrscheinlich an der Musik, die ich ausgewählt habe. Aber es liegt an meinem Alter, kann man nicht anders sagen. Ich bin ja so musikmäßig eigentlich in der besten Zeit aufgewachsen, sprich so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ja, damals war das alles noch Indie. Und inzwischen hat sich das alles etwas weiter aufgefächert, sodass ich festgestellt habe, dass die ganzen Sachen, von denen ich dachte, boah, die sind voll hart, alles Emo ist jetzt mittlerweile. Und das fand ich ein bisschen schockierend. Wobei, eigentlich perlt das total an mir ab.
Okay, also ist das jetzt nicht hier dein Versuch, dich zu rehabilitieren?
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Ralf, die meisten kennen dich wahrscheinlich aus dem Fernsehen, aus Sendungen wie Quarks und Kaspers, die Sendung mit der Maus oder auch noch von Wissen macht A. Du bist aber auch, wie wir eben gerade schon gehört haben, sehr passionate, wenn es um Musik geht. Woher kommt das?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe immer Musik gemacht.
Was für Musik?
Schon. Also angefangen haben wir mit so Hardcore-Punk. Also sowas wie Minor Threat, sowas in der Art. Also so Straight Edge. So, das war so in der Schulzeit. Und irgendwie habe ich immer Instrument gespielt, also Gitarre oder Bass im Schulorchester. Und das hat mich ständig begleitet. Und das Tolle ist irgendwie, dass Musik immer da ist. Und das ist das Schöne. Und deshalb kann ich es mir gar nicht ohne vorstellen.
Machst du heute immer noch selber Musik?
Ja, also jetzt nicht mehr so professionell, dass ich irgendwie Geld damit verdienen könnte. Aber ich nerv immer noch die Leute um mich herum mit Gitarre spielen oder so. Nicht nur am Lagerfeuer, sondern auch um den Esszimmertisch herum.
Was halten deine Kinder davon?
Die können super mit den Augen rollen.
Kann
Man sieht
mir
nur
vorstellen.
Noch das Weiße, wenn die mit den Augen rollen. Und das Schöne ist, an Weihnachten ist die ganze Familie zusammen, also die ganze Großfamilie. Und dann wird gewichtelt und meine Cousine spielt eins der vielen Instrumente, die sie spielt. Und ich begleite sie mit Gitarre und alle anderen singen dazu. Das ist immer sehr, das ist ein großes Hallo.
Aber das klingt ja eigentlich ganz gut. Wenn es nicht mit Blechtrommel und Flöte verbunden ist.
Nee, manchmal kommt nur meine Hardcore-Ader durch und das ist dann bei Udo Fröhliche eine gute Kombination.
Ja, stelle ich mir spannend vor.
Die Älteren so ein bisschen irritiert.
Ich glaube, da würden einige gerne mal spinksen auf jeden Fall bei euch um den Weihnachtsbaum herum. Der erste Song, den du uns mitgebracht hast, der kommt von Joyce Manor, eine Punk-Rock-Band aus Kalifornien. Und ich würde sagen, das ist auch der, ja Achtung, das ist ein schlimmes Wort, der rockigste Song, den du mitgebracht hast.
Echt, ist es so? Ich dachte, du würdest sagen, das ist der emo-mäßigste Song, den ich mitgebracht
habe.
Ich
wollte jetzt nicht wieder in diese Kerbe schlagen, aber wenn du das willst, dann kann ich natürlich auch gerne wieder sagen, es ist sehr emo.
Finde ich nicht.
Okay.
Nein, das ist okay.
Da können wir uns ja gleich noch selber von überzeugen. Aber erstmal zu Joyce Manor. Ist das eine Band, die du schon lange hörst?
Ja, total lange. Ich habe die auch beim letzten Mal, hatte ich ein Stück davon da. Also, ich meine, die gibt es irgendwie seit den Anfang der 2010er. Und das Lustige ist, die ersten paar EPs oder Songs, die ich gehört habe, haben mich total an The Smiths erinnert, lustigerweise. Und irgendwie hat sich das ein bisschen verspielt, aber die haben irgendwie einen Platz in meinem Herzen. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich die noch nie gesehen habe. Die kommen irgendwie nicht nach Deutschland. Oh. Die haben da wahrscheinlich nicht so eine große Fanbase oder so.
Aber grundsätzlich bist du schon jemand, der auch gerne auf Konzerte geht?
Ja, auf jeden Fall.
Dann war ja das Jahr wahrscheinlich ganz schön für dich, weil es endlich wieder möglich war, auch Live-Musik zu gucken.
Ja, nee, ich bin da eher vorsichtig. Mm. Also ich glaube, ich habe nur zwei Bands gesehen. Wet Leg, das war super, weil es im Stadtgarten im Keller war. Und Darwin Dees habe ich gesehen, weil
der wollte
eigentlich schon vor 2 Jahren kommen, aber dann kam Corona und es wurde irgendwie immer wieder verschoben, das Konzert. Und dieses Jahr war es dann endlich soweit. Und ich weiß gar nicht, wo ich sonst noch war. Aber wie gesagt, es waren echt nicht viele Konzerte, weil ich da so sehr zurückhaltend bin.
Aber zurück zu Joyce Maynor. Was magst du an dem Song Gotta Let It Go so gerne?
Ich finde es super. Einfach die Gitarre ist großartig. Und es hat sowas, obwohl es relativ hart ist, ist voll der Popsong eigentlich. Es hat ein bisschen, Joyce Maynor hat irgendwie was von Weezer teilweise, ohne dass es, Weezer ist manchmal ein bisschen, also immer gut, aber manchmal nicht halt immer so komplett immer gut. Und bei Joyce Maynor finde ich das so viel, da ist so viel mehr Rohheit dabei, das gefällt mir sehr gut.
Okay, dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Hier kommt der erste Song aus Ralf Kaspers Take 5, Joyce Maynor mit Gotta Let It Go. Ich bin Laila Koltage und ihr hört Köln Campus.
Köln Campus.
Wet Leg mit Too Late Now bei Take 5 auf der 100,0, mitgebracht von Ralf Kaspers, der heute seine 5 Songs des Jahres mit uns teilt. Ralf, Wet Leg ist Stand jetzt tatsächlich eine der meistgepicktesten Bands bei Take 5 2022. Du bist also nicht der Einzige, der Wet Leg,
das hab ich mir gedacht,
sehr gut findet. Wie erklärst du dir das?
Ja, es war irgendwie, ich weiß, den ersten Song, Chaiselong, der kam vor, weiß nicht, einem Jahr oder so raus oder anderthalb.
Ja.
Und ich habe den gehört und dachte, wow, das ist so cool. Und da gab es sonst noch gar nichts von denen. Und dann habe ich das an Freunde verteilt, habe gesagt, das müsst ihr hören, das ist irgendwie total, super. Und irgendwann ein paar Wochen später bekam ich dann eine Antwort von einem Freund von mir, der mir einen Link zu den Tiny Desk Konzerts geschickt hat von Wet Leg. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, dachte, das ist total, genau so muss es sein, dass man einfach Musik macht, weil es Spaß macht, ohne dass man sich irgendwie so wahnsinnig ernst nimmt. So macht das zumindest den Eindruck. Und dann kam das Album und ich dachte, wow, das ist total, da ist eigentlich jeder Song super. Und auch das Konzert war großartig und ich hatte irgendwie voll Glück, weil ich war mit einem Freund da, wir hatten keine Karten und er hat dann über Facebook von allen Kanälen,
das gibt's
hat
noch.
Er tatsächlich noch, hat er tatsächlich noch von irgendeinem eine Karte bekommen, weil der nicht gehen konnte, weil er krank geworden ist. Er kannte den gar nicht, es war irgendwie so eine Art Tauschbörse, weil Ingo hatte eine Karte und ich hatte eben keine und wir wollten unbedingt dahin. Und dann hat das alles geklappt und es war total super, weil unten der Club im Stadtgarten ist einfach so klein und überschaubar und ich habe den Namen nicht mehr parat. Corona.
Jacki, früher Studio 672.
Richtig, genau. Und es macht einfach total Spaß da. Mhm. Und da war dann Wet Leg mitten im Sommer. Und jetzt treten die zusammen mit Harry Styles auf. Das finde ich unglaublich.
Ja, verrückt. Das ist, finde ich, immer total cool, wenn Bands, die so schnell groß werden, wenn man das irgendwie noch geschafft hat, die in so einem kleineren Rahmen mal live zu erleben.
Ja, und ich hoffe, dass die nicht auf einmal zu schnell zu groß geworden sind, um dann so voll den Absturz zu erleben. Weil ich glaube, das kann echt schlauchen, wenn du in so kurzer Zeit so einen Erfolg hast. Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Aber total cool irgendwie, weil es ja auch ein weibliches Duo ist, was ja jetzt so in diesem Indie-Rock-Segment gar nicht so häufig vertreten ist. Deswegen umso schöner, dass sie es irgendwie geschafft haben scheinbar. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Das ist ja hier unser kleiner Jahresrückblick. Wie war denn so dein Jahr 2022, wenn du es einfach mal ganz allgemein bewerten müsstest?
Voll. Irgendwie Also eigentlich, ich hatte 2021 aufgehört mit einem kleinen Sabbatical. Das heißt, ich habe 3 Monate lang nicht gearbeitet und habe nichts gemacht, mehr oder weniger. Und es war das erste Mal, dass ich so eine Auszeit genommen habe. Und es war super. Also es war wirklich ganz großartig, weil ich rumhängen konnte, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil nicht noch irgendwie was abgegeben werden musste. Und das habe ich gemacht einfach, also ich habe jetzt keinen Burnout gehabt oder sowas. Es war einfach so eine Art Selbstfürsorgemaßnahme, weil ich dachte mir, erst so ein Sabbatical zu machen, wenn es zu spät ist, ist irgendwie voll bescheuert. Also mache ich doch lieber eins, wenn ich noch Spaß dabei habe. Und das habe ich gemacht. Und da dachte ich mir, das wird jetzt ganz entspannt, das Jahr 2022. Und dann war es so, dass ich relativ schnell zu Anfang mit Wissen macht A aufgehört habe. Also im Januar eigentlich schon. Und dachte, wow, jetzt habe ich eigentlich richtig viel Zeit, weil das war immer so ein Mordsbrocken an Büchern, die geschrieben werden müssen und Sendungen, die gemacht werden müssen. Und dann war das aber ganz toll, dass ich auf einmal so viel Zeit hatte, weil ich für Quarks einen YouTube-Kanal angefangen habe zu machen mit sehr interessanten Themen, die so an die Grenzen der Wissenschaft gehen. Und der startete jetzt vor ein paar Wochen im November. Also der ist jetzt sozusagen richtig online und wir wollen halt jede Woche ein Video posten und das ist einfach extrem viel Arbeit und wir haben sehr viel vorbereitet dafür. Das heißt, ich habe, obwohl ich eigentlich wenig arbeiten wollte, viel mehr gearbeitet als vorher, gefühlt. Aber es war schön.
Wie heißt der Kanal, der neue Quarks YouTube-Kanal?
Dimension Ralf.
Dimension Ralf. Shoutout. Checkt es aus.
Genau, Ralf mit PH, bitte.
Ich glaube, man würde es auch so finden, aber ja, der Richtigkeit halber. Ein guter Hinweis. Das klingt doch ganz gut. Hast du dein Sabbatical dann einfach tatsächlich zu Hause absolviert oder bist du dafür weggefahren, weggeflogen?
Nee, ich war einfach nur zu Hause. Ich habe rumgehangen und habe Sachen gemacht, für die ich normalerweise keine Zeit hatte. Also ich habe wieder... Ja, ich habe viel gelesen, ich habe alles Mögliche gemacht und es war wirklich sehr, sehr angenehm.
Ja, ich glaube, das kann tatsächlich auch erholsamer sein, als dann zu reisen, wo man dann wieder das Gefühl hat, man müsste jetzt Dinge erleben und darf nichts verpassen, muss sich alles anschauen.
Ja, und ich wollte keine Liste abarbeiten, sondern ich wollte einfach wirklich nichts machen und das hat, also ich bin ja auch im Grunde eher faul und hänge gerne rum und das einfach mal zu machen, ohne das Gefühl zu haben, das muss ich aber danach wieder irgendwie kompensieren. Das war schon echt angenehm.
Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir mal zu deinem nächsten Song, den du mitgebracht hast. Der kommt von Sophie. Anders als Wetlag ist Sophie eher noch unbekannt. Wie bist du auf sie gestoßen?
Das ist eine total gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Manchmal, also tatsächlich kommt Musik einfach so, ploppt die auf. Und dann höre ich mir das an und denke, wow, das ist ja total cool. Und das sind verschiedene Sachen. Manchmal sind es Empfehlungen von Freunden von mir. Manchmal ist es so, dass ich auf, keine Ahnung, irgendeiner Seite was lese. Manchmal ist es tatsächlich so, dass mir das vorgeschlagen wird von irgendwelchen Algorithmen. Und ich freue mich immer, wenn das dann Bands sind oder KünstlerInnen, die noch nicht so bekannt sind. Mm. Und Sophie ist, ja, es gehört einfach mit dazu.
Das ist, finde ich, auch eine der positiven Dinge, die man dem Digitalen so abgewinnen kann, dass man manchmal dann eben wirklich durch Algorithmen auf Dinge gestoßen wird, die man sonst vielleicht gar nicht entdeckt hätten und die irgendwie total passen. Ich merke da auch, dass die künstlichen Intelligenzen tatsächlich intelligenter werden. Also vor ein paar Jahren fand ich das oft noch nicht so stimmig, was mir vorgeschlagen wurde. Und mittlerweile auf so diversen Streaming-Plattformen ist es schon echt oft was dabei, was richtig gut passt.
Ja, und interessant ist ja, dass nicht nur die großen Sachen vorgeschlagen werden, sondern eben auch so kleine Sachen. Und was auch gut ist, ich muss ein bisschen schleimen, aber Radio hören hilft auch. Also ich habe total viele Sachen bei Köln Campus gehört.
Ja, du bist aber wirklich, glaube ich, Köln Campus-Fan, habe ich gehört. Stimmt das?
Ja, also so, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wahrscheinlich, weil es so ein eindrückliches Erlebnis war. Ich bin mit dem Auto gefahren und auf einmal aus heiterem Himmel, also es war nichts, es war ganz still und ruhig. Auf einmal spielte Two Weeks von Grizzly Bear. Und ich dachte, wow, wo kommt denn der Song her? Ich kannte den gar nicht und der war total super. Und dann ist mir aufgefallen, dass die ganze Zeit das Radio an war, aber es lief nichts, weil irgendwie bei Köln Campus, mal keine Ahnung, es war ein Regler nicht hochgezogen. Und das
kommt schon mal vor.
Das kann ja mal passieren. Aber das war, es war ganz toll, weil die Situation genau richtig war. Genau in dem Moment musste so ein Song kommen und es war einfach, ja, super. Und spätestens seit diesem Moment bin ich der größte Köln Campus Fan.
Finde ich super, dass du aus den Technical Issues, die wir hier manchmal haben, so viel Positives ziehen kannst. Der Song, den du mitgebracht hast von Sophie, der heißt Egomaniac und der klingt irgendwie so happy-go-lucky, aber thematisch ist es ja eine ziemliche Abrechnung.
Ich glaube auch, es ist ein Break-up-Song.
Mit einer toxischen Person so ein bisschen. Also, weil ich habe auch aus den Lyrics irgendwie rausgelesen, dass es um Gaslighting geht. Bist du jemand, der viel auf Texte und Inhalte achtet in der Musik?
Total, absolut. Ich glaube, das Allerbeste, was mir mal passiert ist, das war mit einem Song von Liza Ann. Ich habe irgendwie von Stereogum irgend so eine Ankündigung gehört, dass eine Künstlerin, Liza Ann, ein neues Album hat. Und ich hatte gerade nichts zu tun oder ich wollte prokrastinieren, ich weiß es nicht. Jedenfalls dachte ich, oh, das höre ich mir mal an. Weil Orange gerade meine Farbe war und das Cover war so ein bisschen orange und dann habe ich da reingehört. Und es fand ganz gut und wie ich es immer mache, ich lese die Lyrics mit. Und war so ein bisschen, nicht skeptisch, aber so, oh, Fehler, total viele Fehler in den Texten, weil ich achte extrem auf Rechtschreibung und ob alles richtig groß und klein geschrieben ist. Und der Text da war einfach komplett E.E. Cummings-mäßig klein geschrieben. Es gab immer nur so ein paar Buchstaben, die groß waren. Und ich kenne das von mir, wenn ich schnell tippe, dann rutsche ich manchmal aus mit der Shift-Taste und dann kommen irgendwie Buchstaben groß raus, die eigentlich gar nicht groß rauskommen sollten. Aber die Musik war gut und das war die Hauptsache. Und ich dachte mir, ich gucke mal, was passiert eigentlich, wenn ich alle Buchstaben, die groß geschrieben sind, rausschreibe? Vielleicht ergibt das ja irgendeine Nachricht. Also, wie gesagt, ich war total im Prokrastinierungsmodus.
Ja, man hört's.
Und dann habe ich die Buchstaben aufgeschrieben und das war total abgefahren. Auf einmal stand da wirklich was. Da stand dann, ja, try, mess up, forgive yourself, try again. Und das fand ich total super. Und
wow,
dann habe ich
ja
Liza Ann
deep
getweetet. Ja, habe ich geschrieben, mich bedankt für diese geheime Nachricht. Und es kam sogar ein Tweet von ihr zurück, wo sie geschrieben hat, oh, you found it, mit einem kleinen Herz. Und das war irgendwie
cool.
Und dann habe ich gesehen, in allen anderen Songs war das genauso. Das heißt, das, was ich dachte, was ein Fehler war, war gar kein Fehler, sondern das war Absicht. Und als ich dann irgendwie ein paar Wochen später nochmal in die Songs reingeguckt habe, da waren dann die Texte schon aufgeräumt und man konnte die geheimen Nachrichten nicht mehr sehen.
Da hat wahrscheinlich dann das Label eingegriffen und gesagt, das checkt eh kein Schwein. Lass uns das bitte
Keine
normal
Ahnung.
Aufschreiben.
Aber so ist es halt. Ich achte auf Texte.
Aber dann umso schöner, dass du es noch erwischt
ja.
hast. Dann hören wir jetzt rein in den Song von Sophie, in Egomaniac auf Köln Campus. Der kommt aus Ralf Kaspers Top 5 des Jahres 2022. Ihr hört Take 5 auf Köln Campus. Das war Into the Sun von Superorganism, Jen Hoshino, Steven Malkmus und Pete Jama. Und ich habe das Gefühl, dass Ralf Kaspers den nur ausgewählt hat, um mich herauszufordern, so viele Namen wie möglich da irgendwie reinzupacken.
Nein.
Ralf ist hier, um seine Top 5 Songs des Jahres vorzustellen. Und Ralf, gestern, als wir hier in der Redaktion über sämtliche Songs, die unsere Gäste so mitbringen, geguckt haben, war hier große Begeisterung bei deiner Auswahl. Und ich zitiere jetzt meine Kollegin Anna, die gesagt hat, oh mein Gott, wie süß, Ralf Kaspers hört Superorganism.
Was ist daran süß?
Tja, das kann ich dir auch nicht genau sagen. Aber ja, woher kommt diese Sweetness? Was magst du an Superorganism?
Oh, alles. Ich finde dieses, das, was ich früher oder immer noch bei There Might Be Giants liebte, dieses Stoppen und Weitermachen und dieses total quirky und ja, so ein bisschen Over-the-top-mäßige, das mag ich total gerne. Die Art und Weise, wie verschiedene Sounds benutzt werden. Ich weiß noch, den ersten Song, den ich von Superorganism gehört habe, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich komme jetzt nicht drauf. Corona. Aber es gibt so ein...
Darauf können wir heute alle
schieben. Ja, genau. So ein Baby-Sneeze als Sample. Und es passte einfach total super.
Und da fragst du dich noch, warum Anna das süß findet.
Ja, okay. Aber das ist ja nicht in jedem Song. Und die sind einfach großartig. Auch die habe ich mal bei so einem Tiny Desk Konzert gesehen. Und es war, ja, einfach genau die Art von Musik, die ich, die gute Laune macht und die ich einfach jederzeit hören könnte. Und jetzt bei dem Song, das war irgendwie doppelt einfach, weil da Steven Malkmus gefeatured ist. Und ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan Typ. Also ich glaube, emotional bin ich sehr nah dran an Wednesday Addams, aber wenn es eine Band gibt, von der ich Fan bin oder ein Musiker, dann ist es, glaube ich, Steven Malkmus. Und ja, wenn der jetzt mit Superorganism zusammenspielt, dann ist es irgendwie liegt es auf der Hand, dass das auf jeden Fall ein Song sein muss, der in meiner Liste drin ist.
Ja, cool. Ja, Steven Malkmus, da hören wir gleich auch noch mehr von, nämlich von Pavement. Aber erstmal, um noch bei Into the Sun zu bleiben, den finde ich auch textlich irgendwie total interessant und irgendwie witzig. Vor allem die Zeile Don't mind me, I'm just a fruit fly, ja, that's floating on by. Das fasst irgendwie sehr gut.
Da finde ich mich auch sehr wieder zusammen. Irgendwie.
Ja, oder dass man so diese Erkenntnis hat, wie unwichtig eigentlich die eigene Existenz ist, oder? Und wo wir schon über Inhalte sprechen, Achtung, schlimme Überleitung incoming. Wenn man weiß, was du so als Moderator für Sendungen machst oder gemacht hast, also Sendung mit der Maus, früher Wissen macht A, Quarks, bei mir kam da irgendwie schnell die Vorstellung oder die Annahme auf, dass du auch so einen wissenschaftlichen Background mitbringst. Dabei hast du tatsächlich hier in Köln an der KHM studiert, also an der Kunsthochschule für Medien. Ja. Mit welchem Ziel bist du dort hingegangen?
Ehrlich gesagt, das Ziel war, einen Abschluss zu machen.
Irgendwas.
Genau, ich weiß gar nicht, ob ich da ein Ziel hatte. Ich fand es einfach super, da so eine Art, das war ja wie so ein Labor. Man konnte jederzeit dahin in die Hochschule. Jeder bekam so eine Codekarte und konnte alle Geräte benutzen, alle Sachen, die man da so hatte. Und wenn man sich irgendwie künstlerisch austoben wollte, dann war das der Ort. Es war einfach großartig und ist es wahrscheinlich immer noch. Und ja, viele Leute, die da ganz ähnlich arbeiteten und arbeiten und einfach den Kopf voller Ideen hatten, das war einfach total schön. Auch die Dozenten und Dozentinnen, das war wirklich eine total großartige Zeit da. Und ursprünglich wollte ich eigentlich Design studieren, aber da war ich nicht gut genug für. Die Mappen, die ich gemacht habe, die wurden nicht angenommen. Und an der Kunsthochschule hat es dann es hat geklappt. Also der große Unterschied war, bei den Mappen, die ich vorher gemacht habe, habe ich immer versucht, einen Geschmack von anderen zu treffen und war selbst damit gar nicht so zufrieden. Und bei der KHM habe ich abgegeben, was mir gefallen hat und wo ich so richtig hundertprozentig hinterstehen konnte, weil das auch keine Sachen waren, die ich speziell für die Hochschule gemacht habe, oder für die Mappe, sondern die ich so für mich gemacht habe, unabhängig von irgendeiner Bewerbung. Und als ich dann damit angenommen worden bin, dachte ich, wow, das ist perfekt, weil ich bin nicht angenommen worden, weil ich mich verstellt habe oder weil ich versucht habe, einen Geschmack von jemand anderem zu treffen, von so einer Mappenkommission, sondern ich bin angenommen worden, weil ich einfach die Sachen so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Und das war echt ein tolles Erlebnis.
Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Deine Diplomarbeit an der KHM war eine Late-Night-Show für Kinder, habe ich gelesen. Das erscheint mir erstmal ein gewagtes Konzept zu sein. Aber so grundsätzlich dieser Bezug zum Kinderfernsehen, woher kam der damals schon?
Also das lag einfach nur daran, dass ich da so reingerutscht bin und da was frei war. Ich habe ja angefangen bei Super RTL vor der Kamera zu arbeiten und das war halt so ein Kinderfernsehsender. Und die hatten damals noch nicht genügend Werbung verkauft, also brauchten die so Füllprogramm. Und das habe ich dann gemacht, unter anderem mit vielen anderen. Und aus diesen 5-Minuten-Sendungen wurden dann im Lauf der Zeit 20-Minuten-Sendungen, weil das ganz gern geguckt wurde. Und als das dann aufhörte und ich angefangen habe zu studieren, was irgendwie auch super war, weil ich dachte, jetzt kann ich mich so voll und ganz auf Studium konzentrieren, bin ich dann irgendwann mal an der Haltestelle Heumarkt angesprochen worden, ob ich nicht der bin von Super RTL. Und das war jemand vom WDR.
Wirklich?
Ja, das war jemand vom WDR. Und die meinte, die suchen beim WDR für eine Sendung neue Moderatoren. Und jetzt, wo ich dich gerade hier treffe, melde dich doch mal da. Weil die wollten dich immer schon mal kontaktieren, aber wissen nicht wie. Und dann habe ich das gemacht, habe mich da gemeldet und habe eine Probesendung gemacht für den Mausclub. Und da war auch die Frau da, die mich angesprochen hat. Das war Shari. Und
dann haben wir
den Mausclub gemacht.
Ja.
Und 2 Jahre. Und aus dem Mausclub entwickelte sich ja dann Wissen macht A. Und so kam das. Ich bin da eigentlich nur reingerutscht. Und weil ich mit der Redaktion zusammengearbeitet habe und jemanden brauchte, der sozusagen mein Diplom co-produziert, habe ich das vorgeschlagen, ob wir nicht so eine Late-Night-Show am Sonntagvormittag machen wollen. Und da haben die gesagt, ja, das klingt doch ganz interessant, lass doch mal gucken. Und so kam das eigentlich.
Und das wurde dann auch tatsächlich produziert und irgendwie ausgestrahlt?
Ja, genau, es wurde ausgestrahlt. Aber es war auch nur eine Sendung. Ich glaube, da war noch sehr viel Luft nach oben.
Vielleicht kannst du das ja irgendwann nochmal neu auflegen.
Wer weiß. Ich glaube aber wahrscheinlich eher nicht. Aber man soll nie, nie sagen.
So ist es. Dann kommen wir jetzt schon zu deinem letzten Song, den du zu Take 5 mitgebracht hast. Spit in...
Den habe ich reingeschmuggelt.
Reingeschmuggelt? Warum?
Ja, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ihr sagt, ja, ist okay, lass den mal nehmen.
Warum das denn?
Weil der super alt ist, der Song. Und der ist, also ich meine, ein Hoch auf Re-Releases für 2022, weil ich glaube, Spit on a Stranger ist von 94 oder 95 eigentlich.
Oh, dass du das jetzt sagst. Damit bringst du mich in Teufels Küche.
Wieso?
Wir dürfen natürlich nur Songs spielen, die aus 2022 sind. Und ich habe eigentlich, dachte ich zumindest, sehr gewissenhaft gecheckt, wann die released wurden. Aber dann war das wahrscheinlich, lag es daran, dass es ein Re-Release ist. Ich habe nur gesehen 2022 und habe einen Haken dran gemacht. Ja.
Aber es ist okay, weil Pavement ist ja auch gerade wieder auf Reunion-Tour und insofern.
Ja, genau. Außerdem, Ausnahmen bestätigen die Regel. Von daher ist es halb so wild.
Genau. Puh, Glück gehabt.
Warum musste der denn unbedingt dabei sein? Warum hast du den reingeschmuggelt?
Der ist auf allen Ebenen super. Ich mag die Instrumente, die Stimme, der Text. Ja, das ist so ein richtig zeitloser Song.
Vor allem, wie ich finde, ein richtig schöner Song einfach, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und da ist eben auch Steven Magmus beteiligt, der ist Sänger und Gitarrist von Pavement. Und eben haben wir den eben auch schon beim dem Superorganism-Song gehört. Du bist scheinbar großer Fan.
Ja, das bin ich. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass so Mitte der 90er war die beste Zeit irgendwie, Indie-Rock zu hören oder überhaupt Musik zu hören. Ich habe letztens zum Beispiel von einem Kollegen Ulf, der hat die ganzen, Ulf K., der hat die ganzen Bücher,
Shoutout,
die ich geschrieben habe, illustriert. Und Ulf ist ein paar Jahre älter als ich, gar nicht viel, aber er hat letztens mir erzählt, dass er auf einem Konzert war im Zack in Düsseldorf. Und zwar hat er da, was hat er geguckt? Moment. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Er hat das Stereolab geguckt. Und das fand ich, die habe ich auch früher mal total gern gehört. Und mir war gar nicht klar, dass die immer noch aktiv sind. Aber sind sie. Und dann, Ulf ist jemand, der alte Eintrittskarten sammelt. Und er hat tatsächlich noch Karten von 94 hier aus Köln, wo Pavement auch mit Stereolab zusammen im Luxor aufgetreten sind. Und das ist natürlich, wow. Also ich meine, dass man so Bands zusammen sehen konnte. Und das Lustige ist, eigentlich war Stereolab nur der Ersatz für Mercury Rev, die eigentlich mit Pavement auftreten sollten. Und ja, also das ist so meine Musiksozialisierung eigentlich, kann man sagen.
Auf jeden Fall cool, dass du hier eine gute Mischung mitgebracht hast aus ja irgendwie alteingesessenen Bands oder KünstlerInnen und aber eben auch neuen Artists, die du dieses Jahr für dich oder letztes Jahr für dich entdeckt hast. Super schön, dass du dieses Jahr wieder bei Take 5 dabei warst. Vielleicht ja bald wieder. Unsere Regel ist alle 3 Jahre. Darf man zu Take 5 kommen? Ja, sehr, sehr gerne. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin gute Besserung und hören dann jetzt einfach mal rein in Spit on a Stranger von Pavement. Das waren die Take 5 von Ralf Kaspers. Ich bin Laila Keutage.